Gnade sei mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Wir wollen beten. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht, Geist, du Geist der heiligen Männer, Könige und Prophetenschar, der Apostel und Bekenner, auch bei uns wird offenbar. Ja, Herr, darum wollen wir dich bitten. Schenke uns einen Gottesdienst, in dem dein starker, guter, heiliger Geist unter uns wirkt, an unseren Herzen arbeitet. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Wir danken dir, Herr, für dein Heil. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Wir beten für euch, dass ihr wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft, nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden und danksaget dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, wir wollten einmal ausgefallene und schwierige Psalmstellen in dieser Sommerzeit besprechen. Ich erinnere mich, wie ich Student war und ein Professor uns von einer Psalmstelle sagte, das sei nun unterchristlich, da sei der typische jüdische Rachegeist am Werke und so in der Preislage. Das fiel mir wieder ein, als ich an diese Stelle geriet. Ich möchte sie Ihnen heute auslegen. Psalm 108, Vers 10.
Moab ist mein Waschbecken. Ich will meinen Schuh über Edom strecken. Über die Philister will ich jauchzen. Ich lese nochmal. Moab ist mein Waschbecken. Ich will meinen Schuh über Edom strecken. Über die Philister will ich jauchzen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein großartiges Wort Gottes, das vom hochgemuten Glauben redet. Sehen Sie, vor einiger Zeit saß ich mit den Jungs zusammen und wir sangen. Wir singen sehr gerne im Weiglerhaus. Morgen allerdings weiß ich nicht, was los war. Aber heute Nachmittag wird hier mächtig gesungen. Und da sangen die Jungs gerade ein Lied vom Zinsendorf. Das heißt: Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Dann heißt es etwas später, wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erde Kräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. Während die Jungen so fröhlich sangen, dachte ich, na, da hat doch der Zinsendorf den Mund ein wenig sehr voll genommen. Der Erde Kräfte sieht er an als ganz geringe Sache. Und es hat mich wieder mal die Frage bewegt, wie ist das? Darf der Glaube eigentlich den Mund so voll nehmen? Man wirft uns das vor, ihr macht immer viel zu große Worte. Darf der Glaube so großartig reden und so hoch daherfahren, der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen? Na, und die Antwort bekam ich eigentlich durch ein schrecklich simples Erlebnis, lachen Sie mich nicht aus. Meiner Ferienreise bestellte ich mal in einem Gasthaus einen Johannisbeersaft. Es gibt so gute schwarze Johannisbeersäfte. Und das war nun so eine konzentrierte Sache, dass es verdünnte mit Sprudel. Und habe ich aber so arg verdünnt, dass man von den guten Johannisbeeren eigentlich gar nichts mehr schmeckte. Und auf einmal dachte ich, so machen wir es mit dem Glauben. Wir verdünnen den Glauben durch Kompromisse. Durch allerhand Verstandeszweifel, durch Kritik am Worte Gottes, durch Liebe zur Welt, durch Friedensschlüsse mit unserer Sünde, durch Halbheiten. Und da kommt am Schluss so ein verdünnter Glaube raus, ja meine Freunde, der bricht nicht durch Stahl und Stein, der ist total kraftlos. Und ich fürchte, bei uns findet man viel diesen verdünnten Glauben, der so kraftlos ist. Aber ein wirklich durch den Geist Gottes gewirkter Glaube, ein wirklich biblischer Christenglaube, meine Freunde, der bricht durch Stahl und Stein. Ein wirklich biblischer Christenglaube, der kann groß reden, der kann den Mund voll nehmen. Ich wollte als Überschrift die mit Predigt schreiben, der Glaube darf den Mund voll nehmen. Aber ich dachte, vielleicht nimmt doch jemand, der als Gast heute hier ist, einen Anstoß an so einer Formulierung. Und darum will ich lieber sagen, der richtige Glaube kann Hochgemut reden. Wir möchten vom hochgemuten Glauben heute Morgen sprechen. Ach, wenn einer mit seinem verdünnten Limonadenglauben heute Morgen Schluss machte und durchbreche zum hochgemuten Glauben, das wäre herrlich. Also Überschrift, der hochgemute Glaube. Ich habe drei Teile. Erstens, wie dieser hochgemute Glaube entsteht. Ehe ich den Text eigentlich auslege, müssen wir die Frage eben stellen. Wie kommt es zu solch einem hochgemuten Glauben? Davon ist in unserem Psalm die Rede. Ehe David zog, Psalm des Königs David, wissen Sie? Im Psalm des Königs David. Ehe David so große Worte redet, wie in unserem Text, wo habe ich mein Waschbecken und so? Vorher sagt er uns, wie er zu diesem hochgemuten Glauben kommt. Da heißt ein paar Verse vorher. Ich will es jetzt mal zitieren, nicht nach der Luther-Übersetzung, sondern nach der Übersetzung des jüdischen Professor Martin Buber. Da heißt es ein paar Verse vorher: Herr, damit deine Freunde losgeschnürt werden, befreie sie mit deiner Rechten. Antworte mir, Herr. Damit deine Freunde losgeschnürt werden. Sehen Sie, meine Freunde, damit fängt der hochgemute Glaube an. Dass man zuerst mal zu sich selber kommt und seine wirkliche elende Lage sieht. Wir sind Gebundene. Ah, ich möchte nicht wissen, wie viel schreckliche und furchtbare Bindungen hier heute Morgen in diesen Kirchsaal gebracht worden sind. Wir sind Gebundene unseres Ich. Wir können ja gar nicht weitersehen als Ich. Wir sind Gebundene des Hochmuts oder Verzagtheit oder Unreinigkeit. Ah, wie viel dunkle Bindung der Unreinigkeit und des Geldes und des Streites und so weiter. Als ich in meiner Vorbereitung hergekommen war, fiel mir auf einmal ein Erlebnis ein. Als junger Bursche las ich zum ersten Mal mit Bewusstsein das Lied von Luther, ist das Heil uns kommen her. Und da kam ich an die Zeile, dem Teufel ich gebunden lag. Und ich erinnere mich, wie ich da gelächelt habe. Und da war ich junger Theologe und habe gedacht, nein, so können wir doch heute zu modernen Menschen nicht mehr reden. Nicht? Die würden uns ja auslachen. Die tun sie ja auch. Geht auf die Straße und sagen, sie sind gebundene Satan. So können wir nicht mehr reden, dem Teufel ich gebunden lag. Meine Freunde, heute weiß ich es besser. Heute weiß ich, dass alle hochgemute Glaube damit anfängt, dass wir erkennen, dem Teufel ich gebunden liege. Gebunden. Ah, wo wir das erkennen, da fängt das Seufzen an. Damit deine Freunde, Herr, losgeschnürt werden, befreie sie. Und nun erzählt David in diesem Psalm, dass er von Gott eine Antwort bekommt auf die Seufzen. Und zwar eine ganz merkwürdige Antwort. Er sagt, Gott redete in seinem Heiligtum. Des bin ich froh. Das war die Hilfe. Und nun kommt alles darauf an, was ich jetzt sage, dass Sie das richtig verstehen. Das Seufzen der Menschen nach Erlösung rufen, bekommt von Gott eine Antwort, ein Wort. Ein Wort. Ich rede mit biblischen Worten. Ein Wort Gottes, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Antwort Gottes auf alle Seufzen nach Erlösung ist Jesus. Die Antwort Gottes auf alle Seufzen nach Befreiung heißt Jesus, der Sohn Gottes, für unserem Kreuz schrecklich und blutig gestorben und glorreich auferweckt von den Toten. Wie sagt David, Gott redet in seinem Heiligtum, des bin ich froh. Das ist ein wundervoller Satz. Das bin ich froh. Und meine Freunde, Gottes Wort war Fleisch, Jesus. Das bin ich froh. Sagt vor 3000 Jahren David, sage ich nach 3000 Jahren genauso. Das bin ich froh. Und ich weiß, mit mir sagen es Tausende, Millionen in den 3 Jahrtausenden. Das bin ich froh. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz ist das A und O, der Anfang und das Ende. Das bin ich froh, dass ich einen Heiland habe. Auch nicht ein Christentum, nicht eine Religion, nicht ein Dogma, also ein Quatsch, dass ich einen Heiland habe, der vom Krüpplein bis zum Grabe, bis zum Thron, der man ihn ehret, mir, dem Sünder, zugehöret. Jetzt bin ich froh. Meine Freunde, das, was der David jetzt gesagt hat, eben, was ich ihn ausgelegt habe, das ist meiner Meinung nach am schönsten ausgedrückt in der ersten Frage des Heidelberger Katechismus. Der hat einen lutherischen Katechismus gelernt, wenn er überhaupt gelernt hat, was mir noch zweifelhaft ist. Aber wenn er gelernt hat, hat er einen lutherischen Katechismus gelernt. In reformierten Gemeinden lernt man den Heidelberger Katechismus. Und da ist die erste Frage: Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Ich könnte auch sagen, was ist der Grund deines hochgemuten Glaubens? Antwort: Dass ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt hat und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Können Sie das sagen? Wenn Sie das nicht sagen, können Sie keine Ahnung vom Christentum. Ich muss noch wiederholen, dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt hat und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Es geht noch weiter, aber genügt jetzt. Und sehen Sie, das ist die Voraussetzung für einen hochgemuten Glauben. Es war vor ein paar Tagen ein Besuch aus der DDR hier in Westdeutschland und der hat etwa Folgendes gesagt. Bei uns in Ostdeutschland, in der DDR, da glauben alle selbstverständlich an den dialektischen Materialismus. Fragen Sie in Schulen, fragen Sie Lehrer, fragen Sie Arbeiter, selbstverständlich glauben alle an dialektischen Materialismus. Hier im Westen, sagt er, glauben sie alle ans Christentum, ebenso selbstverständlich. Und dann fügte er hinzu, bloß hinter allem beiden steckt gar nichts. Hat er recht? So wie die DDR-Leute an Materialismus glauben, so glauben wir an Christentum. Hinter beidem steckt gar nichts. Sagt ein DDR-Mann, die kommen oft mit scharfem Blick darüber, hinter beidem steckt gar nichts. Und es ist mir sehr interessant, dass wenn in unserem christlichen Westdeutschland ein Mensch sich wirklich bekehrt und da ernst macht, Jesu Christi eigen zu sein, dann riecht sich auf einmal die ganze Mischpoke auf. Ich erlebe das ja erschütternd als Jugendpfarrer. Vor 30 Jahren, da waren die Eltern traurig, wenn ihre Kinder gottlos waren. Heute werden die Eltern wild, wenn die Söhne sich bekehren. Das ist die Melodie, die ich jeden Sonntagnachmittag von unzähligen Jungen höre. Besuchen Sie mal meinen Vater. Ein Mann wild wird, wenn sein Sohn in eine Bibelstunde geht. Und der Sohn schließlich sagt, gut, dann lasse ich es, jetzt lumpe ich. Und da hat der Vater nichts dagegen, wenn der Junge dann um 12 Uhr nachts nach Hause kommt. Das ist in Ordnung. Aber man bezahlt seine Kirchensteuer nicht und ist christlich. Und der Pastor muss ihn loben am Grabe. Ah, lieben Freunde. Sehen Sie, solchen Glaube hat natürlich mit Hochgemut nichts zu tun. Nein, nein, das ist die Voraussetzung für hochgemuten Glauben, meine sehr verehrten Freunde, dass man Erkenntnis seines verlorenen Zustandes kommt, dass ihm die Augen geöffnet werden für Jesus und dass es dahin kommt, dass ich man sagen kann, dass ich beides mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes eigen bin, der mit seinem Blut für meine Sünden vollkömmlich bezahlt hat und mich erkauft hat aus der Gewalt Satans. So, nun ein zweites. Wir wollten vom Hochmut und Glauben reden. Wir sahen, wie er entsteht. Und als zweites, das möchte ich überschreiben, Davids Jubellied. Nun kommen wir zum Text selbst. Davids Jubellied. Den sie in diesem hochgemuten Glauben, der Vergebung der Sünden hat, der mit Gott versöhnt ist, der seiner Gotteskindschaft gewiss ist, in diesem Glauben schaut sich David nun um. In der Welt, in der er steht. Und da steht es nicht gut um ihn. Er sieht rings um sich, er war ja König, feindliche, schreckliche Mächte. Das sind die Moabiter. Und da sind die Edomiter. Und da sind die Philister. Wer die Bibel ein bisschen kennt im Alten Testament, der weiß, wie diese Völker immer wieder gegen Gottes Volk heranbranden. Aber wer die Bibel wirklich kennt, jetzt muss ich wieder ein bisschen was Schwieriges sagen. Wer die Bibel wirklich kennt, der weiß, dass diese Völker, Moabiter, Edomiter, Philister, nicht nur einfach Feinde des Volkes Israel im Alten Testament sind. Der weiß, diese Völker haben eine tiefere geistliche Bedeutung. Sie repräsentieren feindliche Mächte, die wir auch kennen. Sehen Sie, von den Moabitern wird erzählt, dass sie listig versucht haben, Gottes Volk zu verführen zum Götzendienst und zu allem, was damit zusammenhängt, zur Unzucht, zum Saufen, zum Rausch, zur ganz massiven Sünde. Lesen Sie mal im 5. Buch Mose. Im 4. Buch Mose, pardon, 4. Buch Mose wird es erzählt, wie Gottes Volk bis an Abgrund kam durch die Verführung Moabs. Moab, das repräsentiert gleichsam die verführenden Mächte, die wir ja auch alle kennen. Und die Edomiter, sehen Sie, die repräsentieren auch etwas. Die Edomiter, die stammten auch von Abraham ab, wie Gottes Volk. Die Edomiter, die sagten, wir gehören auch zu Gott, wir sind auch Kinder Abrahams. Sie waren Nachkommen Esaus. Aber sie waren nicht, jetzt predige ich mal biblisch, Kinder der Verheißung. Sie waren Nachkommen Abrahams äußerlich, aber nicht Kinder der Verheißung. Das heißt, sie repräsentieren eine Christenheit, ein Christentum, wo man auch christlich ist, aber nichts weiß von der Erwählung Gottes, von der Bekehrung, von der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, von gewaschen sein im Blut Jesu Christi, von Vergebung der Sünden, weiß man nichts, nicht? Oh, es gibt viele Edomiter auch in diesem Kirchsaal heute Morgen, die Christen sind und nichts wissen davon, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und die Philister damals und heute, das sind einfach die sturen Kadetten, die brüllen, mach doch endlich Schluss mit der Gemeinde Jesu Christi. Die Philister brachen einfach ein und wollten vor Gottes Volk ausrotten, wollen sie heute auch noch. Und sehen Sie, nun sieht David die Moabiter, Edomiter und Philister um sich her, drohende Mächte, und er sieht die geistigen Hintergründe dieser drohenden Mächte. Ach, er sieht den Fürsten der Finsternis dahinter. Da kann man wohl Angst kriegen. Vor ein paar Tagen sagte mir ein junger Mann, der einen Anfang im Glaubensleben gemacht hat, und noch einmal die Verführungsmächte und die Namen Christen unserer Zeit so auf ihn hereinbrechen sah. Da sagt auch Pastor Busch, ich glaube, es ist besser, ich mache rechtzeitig Schluss meinem Glauben.
Kannst du verstehen, nicht?
Das ist dann nicht der hochgemute Glaube, sondern ist der Glaube, der kapituliert, der umkippt. Und was tut nun David? David sieht diese Mächte um sich her. Und was tut er? Er stimmt ein Siegeslied über sie an. Ein wundervolles Siegeslied. Moab ist mein Waschbecken. Über Edom, wörtlich heißt es so, werfe ich meinen Schuh zu. Edom werfe ich meinen Schuh hin. Über die Philister will ich jauchzen. Meine Freunde, das ist biblische Bildersprache. Die muss ich Ihnen jetzt erklären. Sehen Sie, im Morgenland, da haben sie Leute im Anziehen einfacher als bei uns zu Lande. Da tragen sie einfach bloß Sandalen. Und wenn man ins Haus kommt, dann streift man die Sandalen ab. Und wenn es ein vornehmer Herr ist im vornehmen Haus, dann streift die Sandale ab und wirft sie einem Sklaven zu und streckt den Fuß übers Waschbecken. Ein anderer Sklave schüttet ihm Wasser über die staubigen Füße. Ich darf in Klammern eben sagen, für anwesende Theologen, es gibt viele Auslegungen. Leute haben sich den Kopf zerbrochen. Ich habe mir auch zerbrochen. Ich bin überzeugt, das ist die richtige Auslegung, dieses Bild. Und sehen Sie, sagt David, ach, diese ganzen Mächte, die mich bedrohen, das sind ja alles Sklaven. Edom werfe ich meinen Schuh hin. Moab ist noch weniger wie ein Sklave, ein Waschbecken. Hier, nicht? Die Philister lache ich einfach aus, über die jauchze ich. Siegeslied über die bedrohenden Mächte des Glaubens, das ist, meine Freunde, das ist der hochgemute Glaube. Ach, meine lieben Jungs, ich sehe euch so seufzen über Versuchungen, Anfechtungen, Niederlage und Macht Satans und Welt und ich bin verpasst. Moab ist mein Waschbecken, über Edom werfe ich meinen Schuh hin, über die Philister jauchze ich. Moab ist mein Waschbecken, wenn so ein reicher Herr sich die Füße abspülen lässt vom Staub der Straße, beachte das Waschbecken nicht sehr. Und dem Sklaven, über den er den Schuh hinwirft, den nimmt er nicht sehr wichtig. So sagt David, ich verachte die Verführungsmächte. Ich gebe die Namen Christen, die sich um mich aufregen, zur Tagesordnung über. Und all, was mir den Glauben nehmen will, von innen und außen, ach, da singe ich ihnen meine Jesuslieder ins Gesicht. Große Sprache, ne? Aber seht, das ist der hochgemute Glaube, der sich seines Heilandes freut, dem Teufel einfach trotzt, seines Heils gewiss ist und sich durch keine Furcht und durch keine Niederlage und durch keine Drohung aus der Freude Gotteskindschaft bringen lässt. Ja, und wie steht das mit uns? Wird einem schwach, wenn man an unser Glaubensleben denkt und diesen hochgemuten Glauben hört, nicht? Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so weit, dass ich über die Mächte der Verführung von innen außen sagen könnte, die sind mir nicht mehr als ein Sklave, dem ich einen Schuh hinschmeiße. Oder ein Waschbecken. Vielleicht sogar noch eine kleine Pointe drin. Moab wollte Israel verunreinigen. Er sagt, es wäre ein Waschbecken zur Reinigung. Ein Mann, den ich kenne, ist zum Glauben gekommen. Durch einen Satz, den ein alter Christ ihm eines Tages sagte. Der schaute diesen jungen Mann ernst an und sagte bloß, was könnte aus dir werden, wenn du ganz Jesus gehörtest? Das ging ihm durch und durch. Ich habe nur ein Leben. Was könnte aus dir werden? Und wenn ich solch einen hochgemuten Glauben sehe, dann will ich sagen, nee, da komme ich doch nie zu. Sondern will das auf mich anwenden und sie sollen es auch tun. Was könnte aus uns werden, wenn wir ernst machten? Lassen mich noch kurz ein Drittes sagen. Der hochgemute Glaube durchzieht die ganze Bibel. Der hochgemute Glaube, wir sahen, wie er entsteht, wir sahen ihn bei David, er durchzieht die ganze Bibel. Er durchzieht die ganze Bibel. Also im Neuen Testament, auf jeder Zeile, sehen Sie, wenn Sie den Schluss der Bibel nehmen, da kommt die Offenbarung. Da sieht man die Vollendeten, die aus Verfolgungen kommen, Märtyrer vor dem Thron Jesu stehen. Da heißt es, sie haben
nicht kapituliert, sondern überwunden durch des Lammes Blut. Hochgemuter Glaube. Glaubende sind Überwinder. Und hören Sie mal den Paulus, da gibt es eine Stelle, wo er all den schrecklichen Mächten ins Gesicht trotzt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Über die Philister jaucht sich, oder? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und nun müssten wir eigentlich das ganze Kapitel Römer 8 vorlesen, aber ich bin ja die Zeit gebunden, wissen Sie. Lesen Sie es für sich mal, Römer 8. Ich will nur so ein paar Verse. Über Edom werfe ich meinen Schuh hin. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, gar viel mehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will mich scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, das sind doch große Dinge, weder Engel noch unsichtbare Fürstentümer, noch Gewalten, es gibt Gewalten, die wir nicht kennen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Edomiter noch Moabiter noch Philister mich scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christo Jesus unserem Herrn. Er sagt dasselbe, das Pendant zu diesem Vers. Der Glaube, der sie erhebt über alles, was ihm entgegensteht, in der Kraft Jesu Christi. Und ich möchte zum Schluss noch eine wichtige Bemerkung machen für die, die sich im hochgemuten Glauben üben wollen. Sehen Sie, wir finden hier einen ganz wichtigen Hinweis. Da sagt der David, Moab ist mein Waschbecken. Edom werfe ich meinen Schuh hin. Das heißt, diese Verderbensmächte sind Sklaven, die mir dienen müssen. Die Verderbensmächte müssen mir dienen. So spricht der Glaube. Und genau sagt das Neue Testament. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Feindschaft, Anläufe des Teufels, Versuchung von innen, sogar meine Niederlagen, alles, was mein Glauben auslöschen will, muss mir dienen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, sind Sklaven. Es muss mich läutern, es muss mich fördern, es muss mich näher zu Jesus hintreiben. Das ist eine große Sache. Oh, ich wünsche uns, dass wir mal einen kräftigen Anfang mit diesem hochgemuten Glauben machen. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du nicht Kleinigkeiten zu verschenken hast. Und dass die Gemeinschaft mit dir nicht eine primitive und billige Sache ist, sondern dass das Leben mit dir die neue Existenz ist. O Herr, wir haben nichts. Und je weniger wir haben, desto mehr willst du uns werden. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 155 den 9. Vers singen. Anhang 58, geistige Volkslieder, Vers 2 singen, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her. Und dann werden wir stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute.
und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Ohne dich, oh Herr.